Ja, Vater, ich möchte danken, dass wir auch über diesen Tag deinen Sieg ausrufen dürfen und dass du nicht nur über diesen gesamten Kosmos diesen Sieg errungen hast, sondern auch in uns diesen Sieg jeden Tag neu erwünscht und wir dir dafür die Ehre geben dürfen. Amen.
Amen. So, ich darf noch auf zwei Dinge hinweisen. Zuerst einmal, dieser Vortrag von heute Morgen und heute Nachmittag findet man unter www.bibelwissen.ch und dann gibt es links ein Suchenfeld, da kann man Josaphat eingeben und da kommt dann zuerst einmal eine Seite, wo steht, wie dieses Wort auf Hebräisch und Griechisch ist und unten gibt es dann verwandte Themen. Und hier kann man dann anklicken und dann findet man den ganzen Vortrag über Josaphat. Das Bibelwissen funktioniert gänzlich so, dass man immer im Suchenfeld kann man einen Begriff eingeben. Wir haben natürlich noch längst nicht alle Begriffe drin, aber es sind schon sehr viele drin. Und was ich auch sagen darf, wir haben die ganze Bibel bereits in Bibelwissen drin. Das heißt, wenn man eine Stelle anvisiert, gerade im Neuen Testament findet man bei jedem Bibelvers einen relativ hohen, also sehr viele Übersetzungen und man kann so die Übersetzungen miteinander vergleichen. Man findet auch den Grundtext und etliche Strongnummern sind auch schon drin. Das sind dann so kleine blaue Nümmerchen. Wenn sie blau sind, kann man sie anklicken und dann sieht man, was für ein griechisches respektive hebräisches Wort dahinter versteckt ist und wie das, was darunter zu verstehen ist. Die roten Nümmerchen, die sind noch nicht hinterlegt, weil das eine riesige Arbeit ist. Im Hebräischen gibt es über 8000 Begriffe, im Griechischen sind es knappe 6000. Und bis wir da alle eingegeben haben, dauert es noch ein paar Jahre. Aber wir arbeiten ständig dran. Und es wächst also diese Website und es ist für viele ein gutes Nachschlagewerk. Wer sich interessiert für Freizeiten, die ich dieses Jahr veranstalte, der kann sich hier dann einen Prospekt holen. Gut, heute Morgen dürfen wir über den König Josaphat nachdenken und es wird schon wieder ein bisschen warm. Josaphat hat mit dem Volk in Juda, in Jerusalem, einen überwältigenden Sieg des Glaubens erleben dürfen, ohne dass sie selber Hand anlegen mussten. Und wie es zu diesem Sieg kam, möchten wir lesen in 2. Chronik 20. 2. Chronik 20. Da heißt es, Josaphat Sieg über die Übermacht der Ammoniter. Ich lese ab Vers 1. Und es geschah danach, da kamen die Söhne Moab und die Söhne Ammon und mit ihnen einige von den Menuitern zum Kampf gegen Josaphat. Und man kam und berichtete Josaphat, eine große Menge ist gegen dich gekommen von jenseits des Meeres, von Aram. Und siehe, sie sind schon in Hatzetzon Tamar. Das ist Engedi. Ich glaube, die meisten wissen, dass Engedi am Toten Meer liegt. Da fürchtete sich Josaphat und richtete sein Angesicht darauf, den Herrn zu suchen. Und er rief ein Fasten aus in ganz Juda. Und Juda versammelte sich, um von dem Herrn Hilfe zu suchen. Sogar aus allen Städten Judas kamen sie, um den Herrn zu suchen. Und Josaphat stand in der Versammlung Judas und Jerusalems im Haus des Herrn vor dem neuen Vorhof. Und er sprach, Herr Gott unser Väter, bist du es nicht, der da Gott im Himmel ist? Und bist nicht du Herrscher über alle Königreiche der Nationen? Und in deiner Hand ist Kraft und Macht. Und niemand kann gegen dich bestehen. Hast du, unser Gott, nicht die Bewohner dieses Landes vor deinem Volk Israel vertrieben und es den Nachkommen Abrahams, deines Freundes, gegeben für ewig?
Und sie haben darin gewohnt und haben dir ein Heiligtum darin gebaut für deinen Namen und gesagt, wenn Unglück über uns kommt, Schwert, Strafgericht oder Pest oder Hungersnot, und wir treten vor dieses Haus und vor dich, denn dein Name ist in diesem Haus, und schreien zu dir um Hilfe aus unserer Bedrängnis, dann wirst du hören und retten. Und nun siehe, da stehen die Söhne Ammon und Moab und die vom Gebirge Seir. Als Israel aus dem Land Ägypten kam, hast du nicht erlaubt, bei ihnen einzudringen, sondern sie mussten ihnen weichen und haben sie nicht ausgerottet. Hier sehen wir, dass der Gott Israels nicht einfach willkürlich gesagt hat, ja, diese Völker müssen jetzt ausgetilgt werden, alle, ich brauche jetzt Platz hier für mein Volk, sondern Gott hat zugelassen, dass sein Volk diese Völker vernichten durfte, die in einem ganz schlimmen Zustand waren. Ich möchte ganz kurz sagen, um was es für einen Zustand sich hier handelt. Sie haben ja den Moloch angebetet und viele andere Götzen, und der Moloch hat gefordert, dass man seine erstgeborenen Kinder opfert, indem man sie als ein-, zweijährige Babys lebendig ins Feuer wirft. Und die Gräueltaten im Land Kanaan haben ein solches schlimmes Maß erreicht, dass Gott gesagt hat, jetzt kommt mein Gericht über diese Völker. Er hat nicht einfach gesagt, ja, die müssen jetzt weg und die sind mir nicht sympathisch, sondern er hat gewartet, er war geduldig, und dann war das Maß der Sünde so voll, dass er sagte, jetzt muss das Gericht über diese Völker stattfinden, und zwar durch mein Volk, so wie er auch Gericht geübt hat über Sodom und Gomorra, weil das Maß der Sünde voll war. Und Moab durfte nicht vernichtet werden, Ammon auch nicht, weil Gott sah, hier ist die Zeit noch nicht reif, und er hat Israel angewiesen, diese Völker nicht zu vernichten. Darum zitiert er das hier auch. Siehe da, sie vergelten es uns, indem sie kommen, um uns aus deinem Besitz zu vertreiben. Es ist dein Besitz, den du uns zum Besitz gegeben hast. Unser Gott, willst du sie nicht richten? Jetzt kommen ganz entscheidende Worte. Denn in uns ist keine Kraft vor dieser großen Menge, die gegen uns kommt. Wir erkennen nicht, was wir tun sollen. Wir sind völlig ohnmächtig, hilflos. Sondern auf dich sind unsere Augen gerichtet. Und ganz Juda stand vor dem Herrn mit ihren Kindern, ihren Frauen und ihren Söhnen. Soweit der Text. Wir werden den zweiten Teil dann heute Nachmittag näher anschauen. Der zweite Teil von 2. Chronika 20. Die Geschichte des Königs Josaphat von Juda ist sehr beeindruckend. Nicht, weil er ein herausragender Feldherr oder Kämpfer war, sondern weil er sich immer wieder darum bemühte, ganz aus dem Vertrauen auf Gott herauszuleben. Und weil er Gott gehorchen wollte. Der spektakuläre Sieg über die Ammoniter kam weder durch Strategie noch durch Kampfkraft zustande, sondern ganz allein durch das Einwirken Gottes. Der Glaube an die göttliche Zusage jedoch war auch ein ganz wichtiger Aspekt dieses Sieges. Wir werden das heute Nachmittag sehen. Das Volk in Jerusalem hat durch einen Propheten die Zusage bekommen, dass Gott für sie kämpfen wird. Josaphats Sieg über die Ammoniter erinnert uns an eine Aussage des Apostels Johannes in 1. Johannes Kapitel 5, Vers 4. Da sagt Johannes das beeindruckende Wort, denn alles, was aus Gott geboren ist, und das ist ja das Geschenk, dass wir durch den Geist Gottes in uns einen neuen inwendigen Menschen haben dürfen, der von Gott geboren ist. Alles, was aus Gott geboren ist, überwindet die Welt, und dies ist der Sieg, der die Welt überwunden hat oder den Kosmos überwunden hat, unser Glaube. Das ist also der Glaube, den uns Jesus Christus geschenkt hat und den er in uns hineingelegt hat. Josaphat heißt übersetzt, Jahwe hat gerichtet, Recht geschafft, oder Jahwe beurteilt, richtet oder stellt das Recht wieder her. Tatsächlich hat sich Josaphat während seiner Regierungszeit mehrheitlich wirklich auf den Herrn ausgerichtet, wodurch dann in Juda auch das Recht wiederhergestellt wurde. Wie das geschehen durfte, wird uns gerade durch Josaphats Leben eindrücklich aufgezeigt. Ich möchte dazu einige Sätze aus dem Bibellexikon wiedergeben. Da heißt es, er war der erste Sohn und Nachfolger Asas, des Königs von Juda, 870 bis 845 vor Christus. Also es war nicht eigentlich von der Zeit her relativ nicht so weit weg, auch von der Zeit Davids. Er suchte Gott, wandelte auf den früheren Wegen Davids und tat die Höhen und die Ascherim aus Juda weg. Es gab etliche Könige in Israel und in Juda, von denen heißt es, und sie taten, was recht war in den Augen Gottes, aber die Höhen wichen nicht. Dieses Wort hat mich immer wieder bewegt. Also, was ist jetzt das eigentlich? Da ist ein König, der tut, was recht ist in den Augen Gottes, hat eine gewisse Gottesfurcht, aber er hatte nicht die innere Kraft, die Höhen zu beseitigen. Was passierte auf den Höhen? Auf den Höhen haben die Israeliten den Götzen Opfer dargebracht. Also in Israel war das Problem der geistlichen Hurerei. Das heißt, sie haben auf der einen Seite sind sie nach Jerusalem gegangen, haben den Herrn der Herrlichkeit angebetet, den Gott Israels, und auf der anderen Seite hatten sie das Gefühl, sie müssten auch die Götter irgendwie noch zufriedenstellen. Das ist geistliche Hurerei, und diese geistliche Hurerei, die wird ja ganz besonders auch im Propheten Hosea dargestellt, indem der Prophet Hosea den unmöglichen Auftrag bekam, eine Prostituierte zu heiraten. Man muss sich das vorstellen, ein Mann Gottes bekommt von Gott den Auftrag, geh hin und heirate eine Prostituierte. Wenn ich mir das so vorstelle, das ist eine echte Zumutung. Ja. Aber ich stelle fest, dass unser Gott seinen Propheten noch viele andere Dinge zugemutet hat. Das war das Leiden Hoseas, das er ertragen musste. Auf jeden Fall, die Höhen, viele Könige hatten Angst, wenn ich jetzt diese Höhen vernichte oder diese Götzenanbetungsstellen vernichte, dann bekomme ich Probleme mit dem Volk und dann ist mein Königtum nicht gesichert. Das war wahrscheinlich eine der Ängste. Und Josaphat war einer, der die Höhen beseitigt hat, und das hat sich auch sehr positiv ausgewirkt in seinem Leben. Man kann sich natürlich die Frage stellen, was sind in unserem Leben die Höhen? Ja? Gott sagt vielleicht von unserem Leben auch, er tut, was recht ist in den Augen des Herrn, und er ist gottesfürchtig und so, aber seine Höhen sind nicht gewichen. Die Höhen, wo man noch etwas anderes neben Gott als wichtig hinstellt. Das kann bei jedem Menschen etwas anderes sein. Ja? Wenn zum Beispiel meine Kinder mir gleich wichtig sind wie Gott, dann habe ich noch Höhen. Wenn meine Ehre gleich wichtig ist wie die Ehre Gottes, dann habe ich auch noch Höhen. Wir kennen die Geschichte von Eli. Er hatte zwei Söhne und die haben sich ja schändlich verhalten in Israel. Und Gott macht ja dem Eli zum Vorwurf, dass er eben die Söhne mehr geehrt hat als ihn. Das heißt, er hat zwar gesehen, seine beiden Söhne machen Dinge, die nicht gut sind. Er wollte sie auch ein bisschen zurechtweisen, hat das vielleicht auch gemacht. Aber er hat sie so sehr geehrt, dass er sie dann letztlich doch machen ließ. Das heißt, er hat seinen Söhnen ein höheres Gewicht gegeben. Und Jesus sagt ganz klar, wer nicht hasst, seinen Bruder, seine Eltern, seine Schwester, seine Frau, ist meiner nicht würdig. Wenn wir das hören, dann denken wir, Moment mal, jetzt lesen wir im ganzen Neuen Testament, dass wir unsere Mitmenschen lieben sollen und jetzt redest du davon hassen. Und wir wissen ganz klar vom Neuen Testament, was Jesus damit meint. Er meint damit, ihr müsst alle eure Mitmenschen an zweite Stelle setzen. Ich muss an erster Stelle stehen. Wenn euer Ehepartner euch wichtiger ist als ich, bist du meiner nicht würdig. Wenn eure Kinder euch wichtiger sind als Jesus, seid ihr Jesus nicht würdig. Jesus muss an erster Stelle stehen. Auch seine Ehre muss vor unserer Ehre stehen. Die Höhen müssen weg. Gott befestigte das Königtum in seiner Hand. Und die Furcht des Herrn fiel auf die umliegenden Königreiche. Gott gab ihm Frieden und die Philister und die Araber brachten ihm Geschenke. Er nahm zu an Reichtum, wurde sehr gestärkt. Er fürchtete den Herrn nicht nur selbst, sondern er sandte Leviten und Priester durch ganz Juda, um das Volk zu lehren. Es war ihm ein Anliegen, dass sein Volk geistlich auferbaut wird. Und dieses Anliegen, das hatte dann auch Früchte, gerade in dieser Schlacht in 2. Chroniker 20. Wahrscheinlich war Josaphat auch ein Mensch, der sich um gute Beziehungen bemühte. Vielleicht war er auch etwas harmoniebedürftig, das ist übrigens auch meine Schwäche. Und diese Eigenschaft ist ja grundsätzlich positiv, weil man dann auch nach Frieden strebt. Es ist eine Auswirkung der Liebe, dem Frieden nachzujagen. Wie auch Petrus schreibt in 1. Petrus 3,11, er wende sich ab vom Bösen und tue Gutes, er suche Frieden und jage ihm nach. Allerdings sollte eine solche Aufforderung, dem Frieden nachzujagen, auch im Frieden zu leben mit dem Nachbarn, mit seinen Mitmenschen, was ja positiv ist, das sollte nicht so umgesetzt werden, indem man mit den Götzendienern die Gemeinschaft sucht und sich mit ihnen verbündet. Die Harmoniebedürftigkeit Josaphats war vielleicht so groß, dass er genau den Fehler beging, sich mit Ahab zu verbünden. Ahab war ja ein König, er war mit Isabel verheiratet und die war ja auch eine ausgewiesene Götzendienerin. Und wir kennen auch die Geschichte mit Elia, auch mit Elisa. Ahab war wirklich ein ganz greulicher König in den Augen des Herrn. Und dazu möchte ich einige Verse aus 1. Könige 22 zitieren. In 1. Könige 22, da finden wir die gemeinsame Sache, die Josaphat gemacht hat mit Ahab. Aber im dritten Jahr, also Vers 2 bis 4, 22, 2 bis 4. Aber im dritten Jahr, da kam Josaphat, der König von Juda, zum König von Israel herab. Und der König von Israel sagte zu seinen Dienern, habt ihr nicht erkannt, dass Ramoth in Gilead uns gehört? Ich habe es in diesen Tagen erwähnt. Es gab eine Versammlung im Himmel. Gott hat gesagt, wer von euch verführt Ahab, dass er nach Ramoth in Gilead geht? Und da kamen verschiedene Vorschläge von den Geisteswesen und einer sagt, ich will ein Lügengeist sein in seinen Propheten. Und Gott gibt dem die Bewilligung. Und jetzt ist er fest davon überzeugt, Ramoth in Gilead gehört uns. Und wir bleiben still, anstatt es der Hand des Königs von Aram zu entreißen. Und er sagte zu Josaphat, willst du mit mir nach Ramoth in Gilead in den Kampf ziehen? Also mit mir gemeinsam kämpfen? Er, der gottesfürchtige Josaphat, mit dem Götzendiener Ahab. Da sagte Josaphat zum König von Israel, ich bin wie du. Mein Volk ist wie dein Volk. Meine Pferde sind wie deine Pferde. Was war das für ein seltsames Bekenntnis für einen Mann des Glaubens? Ich bin wie du. Solidarität ist eigentlich ein hohes Gut. Denken wir an Mose oder an Daniel, denken wir daran, wie Mose am Berg Gottes, auf dem Berg Gottes war und Gott zu ihm sagte, lass mich das Volk Israel vernichten. Und Mose tritt in den Riss und sagt, das kannst du nicht machen. Ja, das Volk, das du aus Ägypten geführt hast, das kannst du nicht umbringen. Das heißt, er stellt sich zu seinem Volk, tritt in den Riss und fleht vor Gott für sein Volk, das Gott scheinbar vernichten wollte, was natürlich nicht seinem innersten Wesen entsprang. Aber ich bin ganz fest davon überzeugt, Gott hat das gesagt, um zu zeigen, um der Unsichtbarkeit zu zeigen, was für eine große Liebe in Mose war. Mose hatte eigentlich die ähnliche Liebe wie Jesus Christus, der in den Riss getreten ist und für das Volk eingestanden ist. Mose hat sogar gesagt, wenn du dem Volk nicht vergibst, dann lösche du mich aus deinem Buch aus. Er war sogar bereit, seine Seele zu geben, damit das Volk Vergebung erfahren würde. Ein wunderbares Vorbild auf Jesus Christus. Daniel spricht ja auch in Daniel 9 ein wunderbares Gebet, wie er sich solidarisiert mit seinem Volk, wie er die Sünden seines Volkes auf sich lädt und sie vor Gott bringt und Gott darum bittet, dass Gott doch seinem Volk vergeben möchte. Das Interessante ist ja, von Daniel lesen wir in der Bibel überhaupt nichts Negatives. Es wird nirgends von einer Sünde Daniels berichtet. Und er solidarisiert sich so sehr mit dem Volk, dass er die Sünde wie auf sich nimmt, die Sünde des Volkes, und sie vor Gott bringt. Also das ist eine wunderbare Eigenschaft, aber hier geht es ein bisschen um etwas anderes. Bei Josaphat war es so, Josaphat machte hier das, wovor Paulus eigentlich warnte, wenn er schrieb in 2. Korinther 6, 14 bis 16, geht nicht unter fremdartigem Joch mit Ungläubigen, denn welche Verbindung haben Gerechtigkeit und Gesetzlosigkeit? Oder welche Gemeinschaft Licht mit Finsternis? Oder welche Übereinstimmung Christus mit Belial, das ist ein Götze? Oder welches Teil ein Gläubiger mit einem Ungläubigen? Und welchen Zusammenhang der Tempel Gottes mit den Götzenbildern? Denn wir sind der Tempel des lebendigen Gottes, also die Gemeinde. Wie Gott gesagt hat, ich will unter ihnen wohnen und wandeln und ich werde ihr Gott sein und sie werden mein Volk sein. Es ist also klar, Paulus sagt, wir sollen keine Gemeinschaft haben. Es gibt manche Gläubige, die legen das dann so aus, dass sie sagen, ich habe mit Ungläubigen überhaupt keinen Kontakt mehr. Das ist damit nicht gemeint. Wir haben am Arbeitsplatz mit Ungläubigen Kontakt, wir haben in unserer Nachbarschaft mit Ungläubigen Kontakt und das soll auch so sein. Jesus hatte ja auch mit allen möglichen Menschen Kontakt, hat mit ihnen auch gesprochen, hat ihnen auch Liebe entgegengebracht, Verständnis entgegengebracht, hat ihnen das Evangelium gebracht, hat auch solche geheilt, die noch nicht sich bekehrt haben, wenn ich an die 10 Aussätzigen denke. Wir sollen wirklich auch den Ungläubigen Liebe entgegenbringen, aber es ist ein Unterschied, ob ich mit ihnen echte geistliche Gemeinschaft habe und mit ihnen an der gleichen Sache kämpfe oder versuche, an einer gleichen Sache zu kämpfen. Dann, das ist eben das, was nicht geht. Ich kann keinen Gebetskampf mit einem Ungläubigen führen oder ich kann nicht geistliche Gemeinschaft mit einem Ungläubigen haben, der von Christus nichts hält und von Christus nichts wissen will. Der Prophet Elisa hatte diesbezüglich eine ganz klare Haltung. In 2. Könige 3, 9 bis 14 lesen wir, was passiert. So zogen der König von Israel und der König von Juda und der König von Edom aus. Als sie nun einen Umweg von 7 Tagesreisen gemacht hatten, gab es kein Wasser mehr für das Heer und für das Vieh, das in ihrem Gefolge war. Da sagte der König von Israel: Wehe, der Herr hat diese drei Könige gerufen, um sie in die Hand Moabs zu geben. Also er merkt, oh, ich glaube, jetzt haben wir Yahweh verärgert. Josaphat aber sagte: Ist hier kein Prophet des Herrn, dass wir den Herrn durch ihn befragen können? Da antwortete einer von den Dienern des Königs von Israel und sagte: Elisa ist hier, der Sohn des Schaphat, der Wasser über Elias Hände goss. Und Josaphat sagte: Das Wort des Herrn ist bei ihm. Da gingen der König von Israel und Josaphat und der König von Edom zu ihm hinab. Und Elisa sagte zum König von Israel: Was habe ich mit dir zu tun? Also Elisa hatte natürlich mitbekommen, wie Elia immer wieder mit Ahab zu kämpfen hatte und wie Ahab eigentlich nie umgekehrt ist. Und Elisa ganz klar: Was habe ich mit dir zu tun? Geh zu den Propheten deines Vaters und zu den Propheten deiner Mutter, der Königin von Israel. Der König von Israel aber sagte zu ihm: Nein, hat doch der Herr diese drei Könige gerufen, um sie in die Hand Moabs zu geben. Da sagte Elisa, jetzt kommt's: So wahr der Herr der Heerscharen lebt, vor dem ich stehe, fürwahr, wenn ich nicht auf Josaphat, den König von Juda, Rücksicht nehme, so würde ich dich weder anblicken noch beachten. Mit dir würde ich überhaupt nicht reden. Du hast genügend Chancen umzukehren. Das Erstaunliche an dieser Geschichte ist die Tatsache, dass die Gottesfurcht Josaphats sogar positiv sich auf Ahab auswirkte, insofern positiv, dass Ahab an dem Sieg dann teilnehmen konnte, der danach geschah. Sie bewirkte bei Ahab zwar keine Umkehr, aber durch die Verbindung mit Josaphat kam es zu einem vernichtenden Schlag gegen die Moabiter. Allerdings endete diese Geschichte ganz gräulich. In 2. Könige 3 lesen wir, ich lese 2. Könige 3 ab Vers 26. Als aber der König von Moab sah, dass ihm der Kampf zu heftig war, nahm er 700 Mann mit sich, die das Schwert zogen, um gegen den König von Edom durchzubrechen. Aber es gelang ihnen nicht. Da nahm er seinen erstgeborenen Sohn, der an seiner Stelle König werden sollte, und opferte ihn als Brandopfer auf der Mauer. Man stelle sich das vor. Da kam ein großer Zorn über Israel und sie zogen von ihm ab und kehrten in ihr Land zurück. Diese Horrorgeschichte offenbarte eigentlich das Ende eines extremen Götzendienstes. Wie das zum Beispiel auch bei Manasse der Fall war. Vermutlich wollte Gott dem Ahab dadurch vor Augen führen, wohin der Götzendienst führen kann. Leider hat sich Ahab als unbelehrbarer Mann erwiesen, nicht zuletzt wegen seiner Frau Isabel. Isabel war eine dominante Frau, die sich total dem Götzendienst verschrieben hatte, und Ahab hatte nicht die Kraft, diesem Einfluss zu widerstehen. Bevor ich die Geschichte aus 2. Chroniker 20 etwas näher erläutern möchte, will ich noch aus dem Lexikon der Bibel weitere Eckdaten zum Leben Josaphats weitergeben. Josaphat erlaubte seinem Sohn Athalia, die Tochter von Ahab und Isabel, zu heiraten. Auch hier sehen wir eine unglückliche Verbindung. Es war zwar üblich bei den Königshäusern, man hat sich gegenseitig verheiratet, um so die Beziehungen aufrechtzuerhalten, und Josaphat dachte, ja, ich muss ja auch einen guten Kontakt mit Ahab und Isabel pflegen und so, und wir könnten unsere Kinder vermählen, aber das war natürlich keine gute Sache. Er zog mit Ahab, um gegen Ramoth Gilead Krieg zu führen, und verlor dabei fast sein Leben. Ahab hat ja sein Leben dann verloren, Josaphat beinahe. Aber Gott rettete ihn. Er wurde von Jehu, dem Seher, getadelt, welcher sagte: Hilfst du dem Gottlosen und liebst du, die den Herrn hassen? Und darum ist der Zorn über dir von Seiten des Herrn. Dann suchte er den Herrn und richtete sein Herz darauf, sein ganzes Volk dahin zu führen, den Herrn zu fürchten. Also wir sehen, es gab in Josaphats Leben auch Schattenseiten, es gab Rückschläge, er hat Kompromisse gemacht, hat auch seine eigenen Überlegungen angestellt und hat auch entsprechende Probleme deswegen bekommen. Und es ist so auch ein bisschen ein Bild auf uns alle. Wir machen ja manchmal auch in unserem Leben Kompromisse, die uns dann zum Verhängnis werden und wo der Herr uns dann vielleicht in Situationen führt, die uns zusetzen. Aber wir dürfen dann aus seiner Gnade heraus leben und neu dazulernen, dürfen uns korrigieren lassen. Wenn ich etwas sagen darf, dann ist es das Allerwichtigste im Laufe unseres Glaubenslebens ist letztlich die Demut. Das hat man auch am Sonntag in der Predigt gesehen, diejenigen, die da waren, es ging um den Weg Jonathans und den Weg Sauls. Saul hatte nicht die Demut, umzukehren und sich korrigieren zu lassen, sondern es ging ihm letztlich um die Ehre. Er hat ja zu Samuel gesagt, ehre mich beim Volk. Ich habe zwar gesündigt, aber ehre mich beim Volk. Also die Ehre vor dem Volk war ihm wichtiger als alles andere, als eine echte Umkehr. Und ich denke, wir müssen in unserem Leben vor nichts mehr Angst haben, als vor unserem eigenen Hochmut. Der Sieg Josaphats über die Moabiter und die Ammoniter ist in jeder Hinsicht sehr bemerkenswert. Vor diesem Triumph existierte menschlich gesehen eine furchterregende und hoffnungslose Situation. Kein Mensch möchte in eine solche Ausgangslage geraten. Dazu lese ich die ersten 5 Verse noch einmal. Und es geschah danach, da kamen die Söhne Moab und die Söhne Ammon, mit ihnen einige von den Meunitern zum Kampf gegen Josaphat. Und man kam und berichtete Josaphat, eine große Menge ist gegen dich gekommen von jenseits des Meeres, von Aram, und siehe, sie sind schon in Hazezon Tamar, das ist Engedi. Da fürchtete sich Josaphat und richtete sein Angesicht darauf, den Herrn zu suchen. Und er rief ein Fasten aus in ganz Juda, und Juda versammelte sich, um von dem Herrn Hilfe zu suchen. Sogar aus allen Städten Judas kamen sie, um dem Herrn zu suchen. Und Josaphat stand in der Versammlung Judas und Jerusalems im Haus des Herrn vor dem neuen Vorhof. In 2. Chroniker 18 kam Josaphat schon einmal in eine ganz prekäre Lage, eben in diesem Kampf bei Ramoth in Gilead. In Vers 31 wird beschrieben, wie er von Feinden umringt war, und vielleicht wurde er dann wieder an diese furchterregende Situation erinnert, und alte Ängste kamen in Josaphat hoch. Schon einmal war ich von Feinden umringt und ich war dem Tod ganz nahe, und jetzt kommt wieder so eine ähnliche Situation. Und als Josaphat diese Mitteilung bekam, waren die Feinde bereits in Engedi, also nicht mehr so weit von Jerusalem entfernt. Es würde wenige Tage dauern, wenn überhaupt, und das feindliche Heer würde vor den Toren Jerusalems stehen. Eine ganz typische Angst oder typische Situation, in der man mit großer Angst erfüllt wird, um dann auch in Panik zu geraten. Josaphat machte in dieser Situation das einzig Richtige. Er richtete sein Angesicht darauf, den Herrn zu suchen. Josaphat wollte den Herrn in dieser Sache finden. Und er wollte unbedingt den Herrn anschauen. Weil er wusste, dass nur von dem Gott, der Himmel und Erde erschuf, die wahre Hilfe kommen kann. Nur schon der Umstand, den Herrn der Herrlichkeit vor Augen zu haben, nur schon dieser Umstand macht in der Regel unsere Seele ruhig. Wenn wir einfach den Herrn vor Augen haben, wenn wir sehen, wenn wir seine Liebe, seine Güte, seine Barmherzigkeit sehen, wenn wir sie erkennen dürfen, wenn wir wissen, jawohl, er wacht über unserem Leben und alles, was in unser Leben hineinkommt, muss uns letztlich zum Guten zusammenwirken. Wenn wir uns daran erinnern und an dem festhalten, dann kann die Seele ruhig werden. Also, zu diesen schlechten Erfahrungen, die man mal gemacht hat, gesellen sich dann auch oft noch die negativen Gefühle. Doch Josaphat hatte in einer aussichtslosen Lage schon mindestens eine gute Erfahrung mit Gott gemacht. Und diese Erfahrung und sein Glaube half ihm in dieser neuen Situation, den Herrn zu suchen. In der ersten Situation stand Josaphat unmittelbar in Todesnot. Damals hatte er keine Zeit, Gott mit Fasten zu suchen, das war gar nicht möglich. Er tat das einzige Richtige, er schrie zum Herrn und der Herr half ihm. In dieser Situation sah es aber jetzt ein bisschen anders aus. Er hatte noch etwas Zeit und er saß im befestigten Jerusalem. Normalerweise wird in einer solchen Situation ein König total aktiv. Er befiehlt seinen Generälen, die Stadttore zu verstärken, auf den Mauern zusätzliche Abwehranlagen wie kochendes Wasser oder Öl bereitzustellen und die entsprechenden Wurfanlagen zu positionieren. Beten und Fasten, wo man körperlich eher schwächer wird, wäre für jeden Militärstrategen wahrscheinlich das Dümmste, was man in einer solchen Situation tun kann. Doch das Große in dieser Handlung kommt dadurch zum Ausdruck, wie Josaphat von Anfang an nicht auf seine eigene Kraft und Stärke baute und auch nicht seine eigenen Kräfte und die Kräfte seines Volkes optimieren wollte. Das wollte er nicht. Aus menschlicher Sicht schwächte er sich mit seinem Verhalten sogar. Dafür investierte Josaphat in die Beziehung zum lebendigen Gott. Darin liegt ein ganz großes Geheimnis. Wer auf Kosten der eigenen Kraft in die Beziehung zum allmächtigen Gott investiert, wird zu den Überwindern gehören und durch den Jesusglauben den Sieg über diesen Kosmos erringen. Das ist ganz wichtig, noch einmal. Wer auf Kosten der eigenen Kraft, auf Kosten der eigenen Kraft, in die Beziehung zum allmächtigen Gott investiert, wird zu den Überwindern gehören und durch den Jesusglauben den Sieg über diesen Kosmos erringen. Wenn wir den Mut haben, auf unsere eigenen Möglichkeiten zu verzichten und dafür mehr in die lebendige Gottesbeziehung zu investieren, dann lässt uns Gott Dinge erleben, die menschlich gesehen unmöglich sind. Josaphats Suche nach dem Herrn löste zuerst einmal etwas ganz Erstaunliches aus. Nachdem er in ganz Juda ein Fasten ausrief, kamen aus allen Städten Judas Menschen nach Jerusalem. Ist ja schon etwas Erstaunliches. Ich denke, hier kamen die ersten Früchte zum Vorschein, die Früchte, wo Josaphat Leviten und Priester zum Volk sandte, damit sie gelehrt werden und unterwiesen werden im Wort Gottes. Und jetzt, in dieser Not, hat dieser Glaube, da geht eine Frucht auf. Was bewirkte diese nationale Umkehr? Kein Mensch und keine Organisation kann eine echte nationale Umkehr bewirken. Auch nicht das Fasten Josaphats. So etwas kann nur der Geist Gottes bewirken. Er bewirkt dies, wenn Gott es gefällt, solches zu tun. Gottes Geist bereitete die Herzen auf dieses Fasten vor. Weil der Geist Gottes in den Herzen gewirkt hat, waren alle entsprechend vorbereitet und willig, das auch zu tun. Die Menschenherzen wurden von ihm weich gemacht. Und dann kommt die Schreckensbotschaft, dass ein übermächtiges Heer auf Jerusalem zusteuert. Die Bedrängnis bewirkte dann eine ganze Umkehr zu Gott. Das Volk sah sich einer erschreckenden Bedrohung ausgesetzt und setzte nun sein ganzes Vertrauen nur noch auf ihren Gott. Es ist ja interessant, wenn wir die Geschichte Jonas anschauen. Jona war eigentlich überhaupt kein williger Prophet. Er war deshalb nicht willig, weil er wusste, Ninive gehört eigentlich zu den Feinden Israels. Und wenn ich jetzt da hingehe und ich ahne so ein bisschen, dass Gott sich da dieser Stadt erbarmt, und das passt eigentlich gar nicht in mein Konzept. Ich möchte endlich, dass mein Volk zum Herrn umkehrt und nicht, dass die Feinde zum Herrn umkehren. Ja, das waren wahrscheinlich so seine Motive. Und jetzt geht er dahin, und in der Bibel wird uns von einem Satz berichtet, vielleicht hat er auch mehr gesagt, ich weiß es nicht, noch 40 Tage und die Stadt wird umgewendet. Also ich sage jetzt mal so ein bisschen eine unmotivierte und freudlose Verkündigung. Ich mache halt, Herr, wenn du willst, dann sage ich das denen halt. Ja, noch 40 Tage und die Stadt wird umgewendet, und dann geht er aus der Stadt und denkt, ja, hoffentlich kehren die nicht zu stark um, sonst erbarmt sich mein Gott noch über diese Stadt. Und dann 120.000 Menschen kleiden sich in Sack und Asche und tun Buße. Und das bei einem unwilligen Propheten. So souverän ist unser Gott. Und da gibt es andere Propheten, die haben sich jahrelang, jahrzehntelang abgemüht im eigenen Volk, und es passiert kaum etwas. Wenn ich an Jeremia denke, was der sich bemüht hat, und es gab kaum eine Umkehr. Und er hat es willig gemacht, und da Jona wollte gar nicht, und Gott, damit will er uns allen sagen, wenn mein Geist wirkt, könnt ihr, die ihr mir dient, auch dagegen sein, ich werde tun, was mir gefällt. Nun kommen wir zu dem bewegenden Gebet des Königs. Da heißt es, Zweiten Chroniker 20, Abvers 6. Und er sprach: Herr, Jahwe, Gott unser Väter, und bist du es nicht, der da Gott im Himmel ist? Und bist nicht du Herrscher über alle Königreiche der Nationen? Und in deiner Hand ist Kraft und Macht, und niemand kann gegen dich bestehen. Hast du, unser Gott, nicht die Bewohner dieses Landes vor deinem Volk Israel vertrieben und es den Nachkommen Abrahams, deines Freundes, gegeben für ewig? Und sie haben darin gewohnt und haben dir ein Heiligtum darin gebaut für deinen Namen und gesagt, wenn Unglück über uns kommt, Schwert, Strafgericht oder Pest oder Hungersnot, und wir treten vor dieses Haus und vor dich, denn dein Name ist in diesem Haus, und schreien zu dir um Hilfe aus unserer Bedrängnis, dann wirst du hören und retten. Und nun siehe, da stehen die Söhne Amob und Moab und die vom Gebirge Seir. Als Israel aus dem Land Ägypten kam, hast du nicht erlaubt, bei ihnen einzudringen, sondern sie mussten ihnen weichen und haben sie nicht ausgerottet. Also das Volk Israel hat die Ammoniter und die Moabiter nicht ausgerottet. Siehe da, sie vergelten es uns, indem sie kommen, um uns aus deinem Besitz zu vertreiben, den du uns zum Besitz gegeben hast. Unser Gott, willst du sie nicht richten? Denn in uns ist keine Kraft vor dieser großen Menge, die gegen uns kommt. Wir erkennen nicht, was wir tun sollen, sondern auf dich sind unsere Augen gerichtet. Josaphat beginnt mit einer rhetorischen Frage, die sinngemäß lautet: Bist nicht du der Gott im Himmel, der Oberste, der Höchste? Beherrschst nicht du alle Königreiche der Nationen? Hast nicht du alle Macht? Gibt es irgendjemand, der gegen dich bestehen könnte? Wenn ich diese Gebetseinleitung etwas salopp interpretieren darf, dann sage ich, dass Josaphat die Allmacht und die Hilfe Gottes geradezu etwas provoziert hat. Zwischen den Zeilen steckt hier nämlich die Botschaft: Gott Israels, wir setzen unser Vertrauen auf dich. Wir verzichten auf alle menschlichen Vorkehrungen. Wir befestigen nicht unsere Mauer und unsere Stadttore. Wir fasten, wir schwächen uns sogar, weil wir daran glauben, dass du alle Macht im Himmel und auf Erden hast. Wenn du alle Macht hast und wenn wir auf dich vertrauen, dann kannst du uns jetzt doch nicht im Stich lassen. Oder willst du, dass die Nationen sagen, Juda hat auf seinen Gott vertraut, aber der Gott Israels war nicht in der Lage, sein Volk zu erretten. Da stellt sich schon die Frage, kann ein allmächtiger Gott der Treue diejenigen der Vernichtung preisgeben, die auf ihn vertrauen? Nein, das kann er nicht. Das ist unmöglich. Und jetzt kommt sofort eine Frage in uns hoch. Ja, und wie war es mit deiner Frau? Oder wie sieht es mit all denjenigen aus, die auf Gott vertraut haben und doch in einem KZ sterben mussten? Oder mit denjenigen, die aufgrund ihres Glaubens einen schweren Tod erlitten? Dazu möchte ich zuerst auf eine Aussage des Hebräerbriefes hinweisen. Bis zum Vers 34 des 11. Kapitels im Hebräerbrief wird auf die rettenden Auswirkungen des Glaubens aufmerksam gemacht und ab Vers 35b zeigt uns das Wort Gottes die verborgenen Auswirkungen des Glaubens auf. Da heißt es nämlich zuerst 35a, Frauen erhielten ihre Toten durch Auferstehung wieder, also durch den Glauben, Totenauferstehung. Und jetzt kommt eine Wende. Andere aber wurden gefoltert, da sie die Befreiung nicht annahmen, um eine bessere Auferstehung zu erlangen. Andere aber wurden durch Verhöhnung und Geißelung versucht, dazu durch Fesseln und Gefängnis. Sie wurden gesteinigt, zersägt, starben durch den Tod, durch das Schwert, gingen umher in Schafspelzen und Ziegenfellen. Wer die Geschichte etwas kennt, der weiß, dass Nero, wenn er ein Fest veranstaltet hat, dass er die Christen eingenäht hat in Ziegen- und Schafsfelle und sie dann angezündet hat wie Fackeln. Sie, deren die Welt nicht wert war, irrten umher in Wüsten, und in Gebirgen und Höhlen und in den Klüften der Erde. Was für arme Menschen, solche, die glauben. Und diese alle, die durch den Glauben ein Zeugnis erhielten, haben die Verheißung nicht erlangt, da Gott für uns etwas Besseres vorgesehen hat, damit sie nicht ohne uns vollendet werden. Das heißt, auch die Auswirkungen des Glaubens so erlebt haben, werden auch mitvollendet. Aus dem Hebräerbrief geht klar hervor, dass der Glaube nicht bei allen eine leibliche Errettung zur Folge hat. Sie konnten allerdings durch den Glauben bis in den Tod treu bleiben. Das ist eine andere Kraft des Glaubens. Und hier wirkt der Geist Gottes im Verborgenen. Wie er in solchen extremen Situationen wirkt, können eigentlich nur diese Menschen einigermaßen erklären, die es selbst durchlebt haben. In der Verfolgung wirkt der Geist Gottes auf eine verborgene Art und Weise, die der natürliche Mensch kaum fassen kann. Petrus lässt uns etwas in dieses Geheimnis hineinblicken, wenn er schreibt in 1. Petrus 4,14, wenn ihr im Namen Christi geschmäht werdet, glückselig seid ihr, denn der Geist der Herrlichkeit und Gottes ruht auf euch. Oh, der Geist der Herrlichkeit und Gottes ruht auf euch. Von einem verfolgten Christen aus Saudi-Arabien hörte ich, welches Erlebnis er im Gefängnis machen durfte. Er berichtete sinngemäß, wie er über längere Zeit verprügelt wurde und danach unsagbare Schmerzen litt. Nach einer gewissen Zeit wurde er in die Zelle eingesperrt. die Schmerzen und die Angst, was wohl als nächstes kommen würden, drückten schwer auf ihm. Man muss sich vorstellen, man hat auch am ganzen Körper blaue Flecken, es schmerzt überall, man liegt vielleicht auf einem kalten Fußboden und man denkt, wann holen sie mich das nächste Mal und legen mich auf den Foltertisch oder was auch immer. Was passiert als nächstes? Aber dann wurde er mit einem Frieden erfüllt, indem er sich so glückselig fühlte wie nie zuvor. Plötzlich spürte er die unmittelbare Gegenwart Jesu Christi und der Geist der Herrlichkeit ruhte auf ihm. Seht ihr, liebe Geschwister, Gott kann uns in ganz großen Tiefen, kann er uns etwas geben, das wir gar nicht kennen. Und ich habe schon oft auf meinem Bett geweint über die vielen Folteropfer. Und wenn ich an Nordkorea denke, wo Tausende von unseren Geschwistern, Brüdern und Schwestern in Konzentrationslagern unsagbar leiden, dann treibt mir das immer wieder die Tränen in die Augen. Und ich denke, mein Vater im Himmel, warum? Warum ist dieses Leiden so lange? Und warum kannst du hier nicht einmal einschreiten und sagen, jetzt ist genug? Warum über Jahrzehnte schon leiden diese Brüder? Und dann hört man vielleicht immer wieder mal da und da ein Zeugnis von jemand, der es überlebt hat. Und wie die entsprechende Person dann auch berichtet, nebst all dem Schweren, wie sie die unmittelbare Gegenwart Jesu gespürt haben. Und wie das ein ganz besonderes Erlebnis war. Ich denke, das sind Erlebnisse, die wir hier kaum so machen können. Ja, uns geht's gut, wir werden nicht verfolgt, wir haben gute medizinische Versorgung, wir sind satt, jeder hat ein Bett und ein Dach über dem Kopf und so, wenn man nicht gerade obdachlos ist, aber es geht uns einfach so gut, ja, und dann denken wir, wie kann man so überhaupt existieren, und wir rechnen zu wenig damit, dass hier der Geist Christi in einer Art und Weise wirkt, die wir noch gar nicht kennen. Auch hier erweist sich der Allmächtige als der Treue, auch in den Konzentrationslagern Nordkoreas. Seine durchtragende Hilfe kommt dann aber anders zum Ausdruck als hier bei Josaphat. In Vers 8 verweist der König auf den Namen des Herrn und bringt damit zum Ausdruck, Herr, in der Sache geht es um deinen Namen, es geht um deinen Ruf. Lass nicht zu, dass dein Name gelästert wird. Und das ist ja das Interessante, der Name des Herrn wird ja in den KZs von Nordkorea vielleicht eine zeitweise gelästert, aber wenn dann die Wärter sehen, was da für eine geistliche Kraft wirkt, dann kommen sie ins Nachdenken. Ja, das ist so ganz ähnlich wie der Hauptmann, der unter dem Kreuz steht und sagt, was ist das für eine Kraft? Der hängt jetzt schon bald 6 Stunden da am Kreuz, hat unsagbare Schmerzen, fühlt sich von Gott verlassen und was macht er? Er sagt, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Wie ist das möglich? In Vers 9 geht auch hervor, dass Josaphat um die vergangenen und möglichen künftigen Nöte wusste, aber er will seinen Gott an seine Versprechungen erinnern. Das Wort Gottes hat die Menschen immer wieder ermuntert und rufe mich an am Tag der Not, ich will dich erretten und du wirst mich verherrlichen. Gott hat die Rettung verheißen und wenn wir Menschen ihn anrufen und von ihm Hilfe erwarten, dann wird er es tun. Die Rettung Gottes sieht aber immer wieder ein bisschen anders aus. Einmal rettet er uns vor dem physischen Tod, ein andermal rettet er die Seele aus den Klauen des Todes, obwohl der Leib stirbt. Jesus wurde von seinem Vater gerettet, obwohl sein Leib auf die schlimmste Art und Weise sterben musste, obwohl seine Seele in den Tod ausgeschüttet wurde, wie das in Jesaja 53, 12 steht, und seine Seele sich 3 Tage und 3 Nächte in den Klauen des Todes befand, trotzdem hat der Herr ihn gerettet. Das heißt ja im Psalm 16, du wirst nicht zulassen, dass dein Frommer die Verwesung sehe. Der himmlische Vater hat seinen Sohn aus den Toten auferweckt. Das ist auch eine Rettung. Aber zuerst Sterben des Leibes, Ausgießen der Seele in den Tod und dann ist er in den Klauen des Todes. Und dann denkt man ja, wo ist jetzt hier die Rettung? Der Vater hat ihn trotzdem errettet. Eigentlich war es ja bei Jesus so, dass da ein Verlorengehen war auf praktisch allen Ebenen. Trotzdem hat der Vater die Seele seines Sohnes errettet, wenn auch anders, als sich das alle vorgestellt haben. Der Vater ließ die Seele Jesu nicht im Tod, sondern er führte sie nach 3 Tagen heraus, so dass er die Verwesung nicht sah. Die Wege Gottes und sein Retten sind so unterschiedlich, dass wir in der heutigen Zeit mit Schicksalen konfrontiert werden, die sich vom biblischen Standpunkt her nicht so einfach erklären lassen. Es sind vielleicht Ereignisse, die nach außen hin ganz ähnlich ausschauen wie gewisse biblische Ereignisse, die aber ganz andere Vorzeichen haben und deswegen nicht einfach mit ihnen gleichgesetzt werden können. Also ich habe ja hier in diesen Gedanken zum Suizid meiner lieben Frau habe ich darauf hingewiesen, dass es meines Wissens 7 Stellen gibt in der Bibel, wo Menschen sich das Leben genommen haben. Aber wenn ich diese 7 Stellen anschaue, dann habe ich nicht den Eindruck, dass einer dieser Fälle mit dem Fall meiner lieben Frau identisch ist oder eine gewisse Ähnlichkeit aufweist. Ich empfinde dass, den Suizid meiner Frau empfinde ich viel mehr als eine schnelle, kurzfristige Überschattung der Finsternismacht, so dass die Finsternismacht ihre Gedanken so gefangen nehmen konnten, dass sie innerhalb von 1-2 Stunden in eine solche Tiefe hinabgefallen ist, dass sie eigentlich das tat, was sie nicht wollte. Weil im gesunden Zustand hat sie mir mal gesagt, also ich könnte euch das nicht antun, indem ich mir das Leben nehme. Das war ihr innerster Wunsch, das nicht zu tun. Und bei Petrus war es auch so, er hatte sich im Innersten gewünscht, ich will meinen Herrn nicht verleugnen. Und da kommt die Finsternismacht und er verleugnet seinen Herrn 3-mal, obwohl er das nie wollte. Und ich glaube, dass das bei meiner Frau ähnlich lief. Sie wollte das nicht wirklich, aber die Finsternis hat sie ergriffen. Und Gott hat das zugelassen, weil Jesus sagte, jawohl, ich lasse das zu, dass die Finsternismacht meine Frau ergreift, weil ich sie nachher in meine Arme schließen will. Denn das hat sie sich gewünscht. Und wer diesen Bericht gelesen hat, weiß auch, dass sie den Herrn wirklich von Herzen geliebt hat. Und auch wenn wir vielleicht so ein Handeln zuerst nicht verstehen können und denken, das passt nicht, ja, man kann doch nicht dem Herrn, auf den Herrn vertrauen, und dann sich das Leben nehmen. Aber da muss ich sagen, man kann doch auch nicht auf den Herrn vertrauen und dann ihn 3-mal verleugnen. Das kann man doch auch nicht. Ja, es ist etwas ganz Ähnliches. Der Herr rettete uns und ich bin ganz fest davon überzeugt, meine Frau ist jetzt auch gerettet. Auch wenn es nach außen hin so aussieht, wie wenn sie verloren hätte, wie wenn sie den Glauben nicht behalten hätte. Ich sehe es nicht so. Ich möchte noch beten. Ja, lieber himmlischer Vater, ich möchte dir danken, dass wir gerade auch hier in dieser wunderbaren Geschichte einen Sieg des Glaubens erkennen dürfen. Es ist ein Sieg, den du bewirkt hast. Und auf diesen Sieg bauen wir, auf deinen Sieg von Golgatha. Du hast den Tod besiegt, du hast dem Feind die Macht genommen. Auch wenn wir es mit unseren Augen noch nicht so sehen können, auch wenn wir den Eindruck haben, unsere Geschwister werden vom Tode noch verschlungen und so halten wir trotzdem an deinem Wort fest, weil du der Treue bist und wir nicht auf unsere Erfahrungen bauen wollen, sondern ganz allein auf das, was du gesagt hast. Hab jetzt herzlichen Dank.